SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema mit oder ohne Religion, das Konzept des säkularen Staates. In Zeiten des sogenannten IS und der Bedrohung des Westens durch Terroranschläge prallen zwei Welten, zwei Wertesysteme aufeinander. Hier die Aufklärung, die Vernunft, die säkularisierte Gesellschaft, die Moderne, dort die Religion, das Irrationale, das Vormoderne. Wir angeblich aufgeklärten Bürger präferieren den säkularen Staat, der sich Normen verschrieben hat, jenseits religiöser Begründungen. Gleichzeitig zeigt sich auf vielen gesellschaftlichen Gebieten eine Rückkehr religiöser Konflikte. Man denke an eben erwähnten Terror, an die Kruzifix in Klassenzimmerdiskussionen. Und das alles führt zu Irritationen, denn der säkulare Staat gilt als eine Ordnung, in der die Religion entweder komplett verschwunden oder vollständig privatisiert worden ist. Ist also das Konzept des säkularen Staates nicht mehr zeitgemäß? Muss man es überarbeiten, verändern? Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Ulrike Spohn gesprochen. Meine erste Frage war, was sie von dem Konzept des säkularen Staates, der auf Rechtsstaatlichkeit und Freiheit seiner Bürger beruht, eigentlich hält.
Das Konzept des säkularen Staates, so wie Sie es geschildert haben, mit einer Präferenz zu Rechtsstaatlichkeit und individuellen Rechten, dem Postulat der Freiheit und Gleichheit aller Bürgerinnen, das ist für mich auf jeden Fall überzeugend.
Und was ist für Sie weniger überzeugend?
Weniger überzeugend ist es für mich, wenn der säkulare Staat dahin ausgelegt wird, dass Religion eine vollständige Privatsache sein soll und ins Private abgedrängt werden soll. Das, denke ich, ist eine Interpretation des säkularen Staates, die wir heute auch oft antreffen, die ich allerdings für weniger überzeugend halte.
Genau, dazu passt sehr gut. Also ich habe mal bei Google geguckt, da gibt es sehr schöne Definitionen zum säkularen Staat. Eine sagt zum Beispiel, Zitat, Religion ist Privatsache und man muss sich in einem demokratischen Land der Verfassung und den Grundgesetzen unterordnen. Die Deutungshoheit der Welt und ihrer Phänomene obliegt allein dem eigenen Verständnis. Nur der klare Verstand, das ist jetzt interessant, entwickelt immer wieder neue Wege, sich den ständig ändernden Bedingungen der Welt anzupassen und Lösungen zu finden. Und demgegenüber wird dann ausgeführt, die Religion ist genau das Gegenteil. Das ist der Rückfall ins Dogma, in Glaubenssätze, in Irrationalität. Ist es das, was Sie meinen, diese Engführung der Definition?
Das, was Sie eben vorgelesen haben, ist auf jeden Fall eine sehr verbreitete Vorstellung, die Säkularität und Religiosität in dieser Weise von Rationalität auf der einen Seite und Irrationalität auf der anderen Seite gegenüberstellt. Für mich ist da die zentrale Frage, was mit diesem klaren Verstand gemeint ist, der hier angesprochen wird.
Ich glaube, der wissenschaftliche Verstand.
Mhm. Ja,
naturwissenschaftlich
Da müssen wir dann darüber sprechen, über welche Art von Fragen wir reden. Ob wir über genuin naturwissenschaftliche Fragen reden oder ob wir über moralische, gesellschaftliche Fragen reden. Denn hier liegt der entscheidende Unterschied.
Warum? Das müssen Sie ein bisschen ausführen.
Diese Idee, dass die Naturwissenschaften die Religion widerlegt hätten, so wie man es häufiger hört, macht nur dann Sinn, wenn wir über genuin naturwissenschaftliche Fragen sprechen oder über Fragen, die sich mit naturwissenschaftlichen Mitteln beantworten lassen. Also da kann man klassischerweise an die Überwindung des geozentrischen Weltbildes im 15., 16. Jahrhundert durch die naturwissenschaftliche Revolution oder die Revolutionierung des Weltbildes in dieser Hinsicht sprechen. Es gibt aber auch Fragen, auf die Religion vornehmlich eine Antwort gibt, die nicht sich mit naturwissenschaftlichen Mitteln beantworten lassen. Und das sind Fragen wie ist der Mensch eigentlich in die Welt gestellt? Was ist ein gelingendes Leben? Was ist ein gutes Leben für mich als Individuum und auch für die Gesellschaft? Und das sind Fragen, auf die sie mit naturwissenschaftlichen Mitteln keine Antwort geben können.
Ich könnte aber sagen, ich kann auf diese Antworten, also auf diese Sinngebungsfragen kann ich ja mit Vernunftmoral antworten. Da brauche ich auch keine Religion dazu unbedingt, oder?
Ja, da ist dann wieder die sehr interessante Frage, was Sie mit Vernunftmoral meinen. Sie können aus einer säkularen Perspektive Antworten auf diese Fragen geben. Und das wird dann häufig mit dem Vernunftbegriff verknüpft und betitelt. Ja. Die Frage ist nur, wie Sie da die epistemische Überlegenheit begründen, also wie Sie dazu kommen zu sagen, das sind die rationalen und gesicherten Antworten auf diese Fragen im Vergleich zu den Antworten, die Religionen auf diese Fragen geben.
Ich würde sagen, wir berufen uns alle auf sagen wir mal im kantischen Sinne, auf so etwas wie Vernunft und auf so etwas wie die Tatsache, dass Vernunft für alle Menschen zu gelten hat oder als Richtschnur gelten könnte.
Für mich ist dann immer sehr interessant, nochmal nachzufragen, was eigentlich sich hinter diesem Vernunftbegriff verbirgt. Häufig wird ja den Religionen vorgeworfen, dass sie sich am Ende des Tages einfach auf Gott als letztes Wort berufen. Und mir kommt es manchmal so vor, als würde in den säkularen Argumentationen einfach ein anderer Begriff dafür eingesetzt werden, nämlich der Begriff der Vernunft, der dann die letzte Instanz ist, auf die man sich beruft. Und deswegen frage ich immer gerne nach, was ist denn gemeint mit dem klaren Verstand oder der Vernunft, die da die Autorität am Ende des Tages darstellt.
Okay, Sie meinen, auch wenn man sich auf die Vernunft beruft, ist das genauso ein Glaubenssatz, als wenn man sich auf so etwas wie Gott beruft?
Ja, was ist das, diese Vernunft, die uns da die richtigen Antworten gibt? Also wo, ich würde dann wirklich immer die Gegenfrage stellen, wo ist da die Differenz dazu zu sagen, es ist letztendlich Gott, der uns die Sicherheit und die Gewissheit darüber gibt, wie wir die Fragen der Sinngebung eines gelingenden Lebens, eines gelingenden Zusammenlebens in der Gesellschaft und so weiter, die letzte Begründung dafür bildet. Und genauso ist dann die Frage, was ist denn genau diese Vernunft, die dann von säkularer Seite als Gegenmodell angeführt wird.
Ich versuche das mal von der anderen Seite, das Thema zu beleuchten. Also Sie haben ja am Anfang gesagt, beim Konzept des säkularen Staates stört Sie so ein bisschen, dass Religion zur Privatsache herabgestuft wird. Warum stört Sie das? Weil es scheint doch schon ein Grundzug zu sein, den wir auch in der westlichen Welt beherzigen, dass Religion eben als Privatsache gilt und dass sie sozusagen getrennt wird von staatlichen Angelegenheiten.
Ja, ich fange nochmal so an. Der säkulare Staat, die Frage, was bedeutet eigentlich säkulare Staatlichkeit? Und da gibt es eine ganz schöne, eher minimalistische Definition von Alfred Steppern, einem kürzlich verstorbenen Politikwissenschaftler. Der sagt, der säkulare Staat bringt das auf die Formel der Twin Tolerations. Das bedeutet eine minimale, wechselseitige Freiheit von Staat und Kirche oder Religion. Das bedeutet, der Staat hat der Religion keine Vorschriften darüber zu machen oder den Kirchen, welche theologischen Lehren sie predigen. Und auf der anderen Seite dürfen die Kirchen und die Religion nicht die Macht haben, demokratisch zustande gekommene Entscheidungen irgendwie über Bord zu werfen oder da ein Veto zu haben. Und das ist aus meiner Sicht alles, was es für einen säkularen Staat, der ja das Ziel hat, eine freiheitliche Gesellschaft zu garantieren, braucht. Und das bedeutet nicht, dass es keine Kooperationen mit religiösen Institutionen geben darf oder dass religiöse Ansichten nicht in der Öffentlichkeit geäußert werden dürfen. Da kommt man ja schnell genau in das Gegenteil hinein, dass man eigentlich Freiheiten eher beschneidet, als dass man ja die gleichberechtigte Freiheit für alle Welt- und Menschenbilder und Vorstellungen vom guten und gelingenden Leben gewährleistet.
Das heißt, Sie würden präferieren so eine Art abgespeckte Konzeption des säkularen Staates.
Was heißt abgespeckt? Man muss ja auch immer noch mal unterscheiden zwischen, was ist eigentlich Diskurs und philosophische Theorie des säkularen Staates und was ist eigentlich unsere empirische Realität. Und ich glaube, das klafft ohnehin ziemlich auseinander. Wenn wir uns die europäischen liberalen Demokratien anschauen, dann haben wir eigentlich nirgends einen säkularen Staat, wie er oft in den Diskursen beschworen wird, eben Stichwort Verlagerung der Religion ins Private, sondern wir haben überall die Kirchen als zivilgesellschaftliche Akteure, selbstverständlich auch Parteien, also christliche Parteien im Parlament. Also es ist ja keine Rede davon, dass wir eine Art säkularen Staat im Sinne von einer vollständigen Privatisierung von Religion hätten, wie es in diesen Diskursen oft suggeriert wird.
Aber wir haben doch einen Staat, der sich zum Beispiel absetzt von so einem System wie in der Türkei, das ja zurück möchte zu einer starken Verbindung von Religion und Staat.
Ja, da ist ja dann...
Also das ist doch schon ein Unterschied, oder?
Ja, natürlich ist ein Unterschied. Deswegen habe ich ja die Twin Tolerations erwähnt. Also das ist sicherlich die minimale institutionelle Schwelle, hinter der kein liberal-demokratischer Staat zurück kann. Dass es eben keine wechselseitige Bevormundung zwischen Staat und Religion gibt. Das ist eine ganz klare Schwelle und Grenze. Mit der ist dem säkularen Staat aus meiner Sicht allerdings dann auch Genüge getan. Und alles, was darüber hinausgeht, auch in Richtung, wenn wir nach Frankreich gucken, die ja einen sehr starken Laizismus propagieren und versuchen umzusetzen, da wird es dann ein bisschen kritisch, auch mit der Gewährleistung individueller Freiheiten und der Religionsfreiheit, die wir ja auch im Grundgesetz festgeschrieben haben.
Es ist überhaupt schwierig. Also wir haben doch einen ganz interessanten Gegensatz. Also einerseits berufen wir uns auf den säkularen Staat, egal was man jetzt darunter versteht, auf den Rückzug der Religion ins Private. Und andererseits wird Religion ja immer öffentlicher. Also es gibt ja sehr viele Diskussionen, die religiös einfach gefärbt sind über islamischen Fundamentalismus, auch über den damit zusammenhängenden Terrorismus, über das Burka-Verbot, über Verschleierung von Frau, Ganzverschleierung, Halbverschleierung, über Kruzifixe in den Schulen. Das ist eine komische Gemengelage.
Ja, das ist gar nicht so komisch, würde ich sagen, weil ich denke, dass das kein Zufall ist, dass wir gleichzeitig so viel über den säkularen Staat und so viel über die Religion reden. Vor 10, 15 Jahren wurde ja eigentlich noch gar nicht großartig über den säkularen Staat gesprochen. Dass das jetzt der Fall ist, hat vor allen Dingen aus meiner Sicht mit einer Änderung auch in der Wahrnehmung zu tun. Also lange Zeit und auch eben mit der Sichtbarkeit des Islams, das eben auch ein etwas neueres Phänomen noch in unseren Gesellschaften ist. Und dass jetzt so viel darüber geredet wird, über beides, hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass es da einfach eine Irritation der Erwartungsmuster gibt. Ja? Also in den Sozialwissenschaften spricht man jetzt auch viel über das Ende der Säkularisierungstheorie. Und diese Säkularisierungstheorie ist eben auch sehr stark ins öffentliche Bewusstsein eingedrungen und die beinhaltet im Wesentlichen die Erwartung, dass Religion an Bedeutung verlieren wird in modernen Gesellschaften, dass sie verschwinden wird oder privatisiert wird. Obwohl das ja, wie wir gerade schon besprochen haben, eigentlich so gar nicht der Fall war, wenn man sich unsere Gesellschaft und die Rolle der Kirchen darin anschaut. Aber trotzdem hat das das Bewusstsein geprägt. Und die Präsenz des Islams, der eben ja einfach neue Sichtbarkeit, neue Symbole, die eben bisher in der Gesellschaft nicht so verbreitet und eher unbekannt waren, mitgebracht hat. Dadurch ist das Thema Religion überhaupt wieder etwas sichtbarer geworden und man hat angefangen, nochmal darüber nachzudenken und auch festzustellen, dass Religion eigentlich gar nicht verschwindet, wie man es angenommen hatte oder einfach bei den christlichen Symbolen und Akteuren nicht weiter registriert hatte. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Änderung in der Wahrnehmung, einfach, dass Religion in modernen Gesellschaften eben nicht verschwindet, sondern dass sie präsent bleibt. Und dass dann auch so viel jetzt neuerdings über den säkularen Staat geredet wird, hat vermutlich damit zu tun, dass manche Menschen darüber dann beunruhigt sind oder diejenigen, die den Diskurs über die Säkularisierungstheorie getragen haben, dass man vielleicht doch gar nicht so säkular ist, wie man gedacht hat und ihn vielleicht dadurch auch ein wenig nun herbeizubeschwören und herbeizureden sucht.
Ja, interessant, weil wir hatten ja also mit dem säkularen Staat, ich zum Beispiel verbinde immer damit automatisch so eine Art Zurückdrängen der Religion, auch Zurückdrängen im Namen, ich sag's jetzt nochmal vielleicht, auch wenn es sich nervt, im Namen von so etwas wie Vernunftprinzipien oder auch naturwissenschaftlichen Prinzipien. Wir haben ja so eine naturwissenschaftliche Richtung, die schon sehr atheistisch geprägt ist, sehr pragmatisch geprägt ist. Evolutionsbiologie gibt's einige Vertreter. Das spielt ja auch schon eine Rolle und jetzt sehen also diese verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, dass man ohne Religion, wenn man sie weglässt oder versucht ins Private zu schieben, macht man einen großen Fehler.
Also das Problem ist einfach dieser Kategorienfehler, der oft passiert, dass man meint, man könnte mit Evolutionsbiologie oder generell mit naturwissenschaftlichen Paradigmen auf Fragen antworten, die sich naturwissenschaftlich nicht beantworten lassen. Also ein gutes Beispiel dafür ist ja der Abtreibungskonflikt. Sie können mit naturwissenschaftlichen Mitteln natürlich untersuchen, in welchem Stadium sich ein Fötus befindet und die ganze Schwangerschaft naturwissenschaftlich analysieren, wenn man so will. Aber Sie können nicht eine Antwort auf die Frage geben, ob Abtreibung moralisch zulässig ist oder in wann, wenn ja, bis zu welcher Woche. Also diese Fragen, die, ja, wann beginnt Personsein, wann beginnt Würde, wann beginnt menschliches Leben, das zu schützen ist, das sind ja Fragen, auf die die Naturwissenschaften mit ihren Mitteln keine Antworten geben können. Und man muss einfach anerkennen, spricht man hier über naturwissenschaftliche Fragen, die man mit diesen Mitteln auch beantworten kann? Oder spricht man über Fragen der menschlichen Existenz, die sich in einer moralischen und normativen Dimension bewegen, die sie mit diesen idealisierten Naturwissenschaftsmethoden auch einfach nicht beantworten können.
Also Sie sprechen folgende Tatsache an, die Naturwissenschaft stellt ja immer Was-Fragen. Also was ist ein Apfel, wie funktioniert eine Dampfmaschine, was passiert im Weltall unter bestimmten Bedingungen? Mhm. Und die moralischen Fragen wären, wozu ist das Weltall überhaupt da? Was soll ich mit diesem Apfel eigentlich machen?
Ja, beispielsweise.
Und es gibt für Sie immer so eine Verwechslung dieser Kategorien.
Genau, das hat einfach damit zu tun, dass durchaus auch in unserem westlichen Denken die Naturwissenschaften als das Paradigma, das Vorbild für Wissensgenerierung dienen und man versucht hat, diese wissenschaftliche Revolution, die es ja gegeben hat, in Bezug eben auf diese naturwissenschaftlichen Fragen oder die Fragen, wie das Weltall funktioniert und so weiter, dass man das versucht hat, auch auf Fragen der Gesellschaft zu übertragen, weil es eben so ein erfolgreiches Paradigma gewesen ist. Aber hier liegt aus meiner Sicht der entscheidende Kategorienfehler, dass wir auf Fragen, wie der Mensch in die Welt gestellt ist, wie er in der Gesellschaft steht, wie Menschen zueinander stehen und wie sie sich zueinander verhalten müssen und was der Sinn des individuellen Lebens und des kollektiven Lebens ist und wie Gesellschaft gelingt, das sind Fragen, wie gesagt, das ist ein Kategorienfehler, den man begeht oder den auch manche Naturwissenschaftler begehen, wenn sie sich in solche gesellschaftlichen Debatten einmischen. Das haben wir ja auch, gerade weil sie die Evolutionsbiologen angesprochen haben, häufiger auch in dem Zusammenhang mit Geschlechterverhältnissen, die dann bewertet werden auf dieser Basis.
Was würden Sie denn vorschlagen? Wir haben eine Debatte über Religion in der Gesellschaft, über Religion in der Öffentlichkeit. Wir haben eine Debatte über die Grenzen zwischen Religion in einem säkularen Staat. Die Debatte erscheint mir sehr emotional aufgeladen zu sein, des Öfteren. Mhm. Natürlich auch gerade vor dem Hintergrund immer wieder des Terrorismus und der Angst vor diesem Terrorismus. Mhm. Die Debatte hat ja sehr viel mit Ängsten zu tun. Mhm. Auch mit der Angst, glaube ich, vor einem Rückfall in so vormoderne Zeiten.
Ja, jetzt haben Sie ganz viele Aspekte angesprochen, die Emotionalität, die Gewalt und
genau.
oder
dann, wir können es ja mal aufdröseln, also die Emotionalität. Ja. Würden Sie sagen, die Emotionalität könnten wir zurückdrehen, indem wir diese Kategorienverwechslung nicht machen sollten?
Also ich glaube erst einmal, dass die Emotionalität daher kommt, dass es Religionen geben Antworten auf Fragen, die sehr emotional sind, eben über die wir schon gesprochen haben, also sehr existenzielle Fragen, den Sinn des Lebens, die Frage eines gelingenden Lebens. Und da fühlt sich natürlich erstmal jeder angesprochen. Also wenn Religionen vielleicht andere Antworten geben als säkulare Ideensysteme das tun, da fühlt sich ja jeder unmittelbar in seiner Identität und in seiner Lebensführung angesprochen und vielleicht auch verunsichert, wenn es eben eine Pluralität von Antworten darauf gibt. Und ich denke, dass eben so diese Kategorie von Fragen, um die es da geht, die eben sehr an die menschliche Substanz, an die Identität, an die Lebensführung gehen, dass das einfach emotionale Fragen sind, die eben auch zu so einer emotionalen Reaktion führen.
So, jetzt hatte ich eben, Sie haben mir vorgeworfen, ich habe ein ganzes Bündel an Fragen gestellt. Die habe ich schon wieder vergessen,
ehrlich gesagt.
Also Emotionalität, Terrorismus.
Genau, das ist eben auch ein Punkt, der ja häufig mit Religion in Verbindung gebracht wird.
Gewalt, ja, deshalb meinte ich diesen Rückfall in vormoderne Zeiten.
Ja, genau. Und dazu wollte ich sagen, wenn Sie sich jetzt mal das 20. Jahrhundert anschauen, was ja durchaus gemeinhin zur Moderne gerechnet wird, dass dort ja einfach große Menschheitsverbrechen gegeben hat, die nicht mit Religion verknüpft waren, sondern mit säkularen Ideologien, wenn Sie ans Dritte Reich oder den Stalinismus oder später auch an jüngere Phänomene wie die RAF oder den NSU denken, sind das ja Ideologien, die man eher in einem säkularen Spektrum einordnen würde. Und von daher ist bei der Verknüpfung von Religion und Gewalt einfach immer wichtig zu sehen, natürlich gibt es das häufig oder hat es das historisch gegeben, dass religiöse Ideen und Ideologien als Rechtfertigungsmuster für Gewalthandlungen verwendet wurden. Aber ich glaube, dass es da ein bisschen einen blinden Fleck gibt oder eine selektive Wahrnehmung, dass man nicht genauso sehr auch die Verknüpfung von säkularen Ideen mit Gewalt in Betracht zieht oder das daneben genauso sieht. Da glaube ich, dass das einerseits erstens eine selektive Wahrnehmung ist Und gleichzeitig ist es eben auch immer sehr wichtig zu sehen, dass wir es sowohl bei den Religionen als auch im säkularen Denken mit sehr vielschichtigen Ideen und semantischen Strängen zu tun haben, die nicht jeweils an sich intrinsisch mit Gewalt oder Demokratie, Freiheit und Frieden verknüpft werden können, sondern es kommt immer darauf an, was die handelnden Menschen daraus machen, wie sie.
Verstehe. Also Sie würden auf jeden Fall nicht sagen, wie einige Religionswissenschaftler, Religion führt immer per se zur Gewalt.
Also,
weil sie
das finde ich
auf Dogmen beruht, weil sie sich abgrenzen will von Andersgläubigen, weil sie den anderen nicht duldet sozusagen.
Genau, diese Kriterien können sie natürlich auch auf nationalistische oder menschenverachtende säkulare Ideologien anwenden. Also versuchen der Gruppenbildung, dogmatische Haltungen, Abgrenzung gegenüber andere. Also all dafür brauchen sie keine Religion. Ja,
stimmt.
Also das können sie auch anders haben sozusagen.
Frau Spohn, Sie sind eine junge Politikwissenschaftlerin.
Ja.
Helfen Sie uns weiter. Was machen wir denn jetzt mit dem Konzept des säkularen Staates?
Also ich würde empfehlen, den säkularen Staat nicht so sehr von diesem Begriff des Säkularen oder den damit so stark aufzuladen.
Ja.
Also weil das jedenfalls in unseren Gesprächen und Diskursen eben häufig mit dieser Idee verknüpft ist, Religion abzuschaffen, zu verdrängen und so weiter. Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, eher eine Tendenz, die eher in die Richtung von Beschneidung von Freiheiten geht, als Freiheiten zu schaffen. Und ich würde es da mit dem kanadischen Philosophen und Politikwissenschaftler Charles Taylor halten, der empfiehlt, den säkularen Staat nicht so sehr von dem Mantra des Säkularen oder der Trennung von Staat und oder der Trennung von Politik und Religion zu halten, sondern eher den säkularen Staat von seinen Zielen auszudenken. Worum geht's denn? Warum wollen wir denn den säkularen Staat? Wir wollen ihn, weil wir davon ausgehen, dass er die Grundlage dafür ist, eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft zu gewähren, in der wir friedlich zusammenleben können. Und es hilft aus meiner Sicht, diese normativen Ideen und diese Ziele, die wir damit verknüpfen, in den Vordergrund zu stellen und von daher zu denken, wie wir als religiöse und säkulare Menschen in der Gesellschaft denn gleichberechtigt und fair und mit den gleichen Freiheiten ausgestattet zusammenleben können, als gleich zu starten von dem Dogma der Privatisierung der Religion. Das wäre jedenfalls meine Interpretation und Empfehlung, da weniger ideologisch, vielleicht auch weniger philosophisch-theoretisch heranzugehen, sondern auch wirklich zu gucken, wie leben wir denn in der Gesellschaft zusammen? Und da ist doch selbstverständlich, dass wir ohnehin als religiöse und säkulare Menschen uns im Alltag begegnen und uns nicht gegenseitig mit unseren Gedanken, Ideen und auch Symbolen verdrängen wollen, sondern der gesunde Menschenverstand würde ja vielleicht erstmal so herangehen zu sagen, alle haben das Recht, mit ihren Überzeugungen und Ideen und Vorstellungen vom guten Leben und vom gelingenden Leben sich auch in den gemeinsamen demokratischen Diskurs einzubringen.
Klingt gut. Was wäre gewonnen mit diesem Konzept?
Ich würde sagen, es wäre ein Ansatz, der uns ermöglicht, etwas in einer etwas weniger verletzenden und auch wiederum dogmatischen Weise miteinander umzugehen und uns gegenseitig etwas offener zu begegnen und so dem friedlichen und freiheitlichen Zusammenleben sicherlich besser zu dienen, als wenn wir von unseren sehr ideologischen Konzepten oder von sehr geschlossenen Konzepten von säkularer Staatlichkeit aussprechen.
Was wäre denn damit politisch gewonnen? Also jetzt sagen wir mal, wir weiten jetzt ein bisschen die Perspektive, gucken nicht nur unsere Gesellschaft an, unsere Demokratie, sondern auch den Umgang mit anderen Staaten, die vielleicht viel religiöser geprägt sind. Wäre damit auch gewonnen für Sie, dass man etwas vorurteilsfreier auf diese Staaten guckt?
Wenn man in diese Richtung geht, wird einem häufig Relativismus vorgeworfen. Da möchte ich auch nochmal betonen, dass es darum nicht geht.
Man toleriert alles sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Und darum geht es gar nicht. Darum geht es auch innergesellschaftlich nicht. Natürlich hat jeder seinen Standpunkt und auch seine Überzeugung von Wahrheit oder davon, was ein gelingendes Zusammenleben darstellt. Aber man sollte sich bewusst sein, dass man sich eben auf einem bestimmten Standpunkt bewegt, den man vertreten kann, sei das nun innergesellschaftlich oder gegenüber anderen Staaten und auch ja durchaus versuchen kann, andere zu überzeugen und Probleme aufzuzeigen, die aus der eigenen Sicht mit der anderen, mit anderen Paradigmen zusammenhängen. Ich denke nur, das ist gut, dass man, wenn man das nicht von oben herab tut oder von einer Haltung der ja, totalen Selbstgewissheit, sondern dass man sich bewusst ist, dass es unterschiedliche Kategoriensysteme, Wertesysteme gibt, die durchaus dialogfähig sind, teilweise im Konflikt stehen und über die man sich austauschen kann. Aber ja, man sollte es nicht so sehr aus einer selbstgewissen, arroganten Haltung heraus tun.
Okay, eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Ich springe jetzt auf die private Ebene. Was sagen Sie aus Ihrer Sicht zu vollverschleierten Frauen?
Sie meinen jetzt Frauen, die, die auch das Gesicht verschleiern, ja. Also den Niqab tragen. Da würde ich sagen, es kommt drauf an, in welchem Kontext sie sich bewegen. Ich halte nichts von den generellen Burka-Verboten, die wir aus Frankreich oder Belgien inzwischen kennen. Das halte ich für einen sehr starken Eingriff in individuelle Freiheiten. Es gibt auch andere Kleidungsweisen, die zu anderen Zeiten als anstößig empfunden wurden, wenn Sie zum Beispiel an die Punkbewegung denken oder an andere Subkulturen. Es gibt immer Kleidungsweisen, die aus der Sicht mancher eine bestimmte Haltung zum Ausdruck bringen, die mir nicht gefällt oder die ich anstößig finde. Und trotzdem haben wir in unserer freiheitlichen Gesellschaft eigentlich die Regel, dass ja, wir den anderen nicht vorschreiben, was sie zu tragen haben. Das ist ein allgemeiner Begriff von Öffentlichkeit. Ein engerer Begriff von Öffentlichkeit, der vielleicht viele umtreibt, ist die Frage, wie sehen wir das in politischen Institutionen, ja, in genau. staatlichen
in
Institutionen?
In Bildungsinstitutionen zum
beispielsweise.
Beispiel.
Da muss man sagen, das ist eben ein anderer Kontext, okay. ja, also in dem ich mich dann als Bürger bewege, in dem ich auch ja, mit anderen in Interaktion trete. Und da ist es so, dass wir natürlich in unseren westlichen Gesellschaften, das muss man auch sehen, das Gesicht oder ein freies Gesicht ist bei uns auch symbolisch aufgeladen, normativ aufgeladen als etwas, was wir mit Freiheit, mit Aufrichtigkeit verbinden. Also das ist symbolisch aufgeladen bei uns und das kann man aber dann auch so entscheiden, dass man sagt, das ist für uns ein wichtiger Faktor, dass wir das Gesicht des anderen sehen in Kontexten, die in einem ja, vielleicht stärker politischen Sinne eine Öffentlichkeit darstellen, in der wir uns als Bürger im engeren Sinne begegnen. Also da kann man natürlich vernünftig drüber streiten, dass das etwas ist, was wir in unseren Gesellschaften so nicht erlauben möchten.
Also es kommt immer auf den sozialen Kontext an, haben Sie gesagt, ganz wichtig.
Ja, also auf den, wenn Sie sich, wie gesagt, kommt drauf an, in welcher Rolle Sie sich auch
und
in der
auch
Gesellschaft
befinden. Ja. Ja. Der säkulare Staat ist nicht tot. Warum? Das klärten wir mit Frau Dr. Ulrike Spohn hier in der SWR2 Aula. Vielen Dank, Frau Spohn.
Ich danke Ihnen.